Schwäche ist kein Mittel, die Ziele zu erreichen, die von einem Führer erwartet werden. Habt ihr eine Ahnung, wer das gesagt hat? Es könnte Hitler gewesen sein. Er gehörte zu den Diktatoren, die in ihrer Machtbesessenheit lieber die Vernichtung seines eigenen Volkes riskierte, statt zu kapitulieren und eine Niederlage zuzugeben. Aber das Zitat stammt nicht von Hitler, wobei der auch Ähnliches gesagt hat. Es war Saddam Hussein. Er hat mal gesagt, diesen Satz, als er in einem Interview gebeten wurde, sich zu seinem Spitznamen, vielleicht erinnert ihr euch noch, der Schächter von Bagdad wurde er genannt. Und da wurde er gefragt im Interview, ja, was er dazu zu sagen hätte. Und das war seine Antwort. Hitler, Stalin, Saddam Hussein und man könnte noch andere Namen jetzt hier einfügen, von Politikern, von Machthabern, die auf keinen Fall in ihrer Herrschaft Schwäche zeigen wollten. Auch Putin. Aber lange Zeit vor ihnen, da gab es genauso viele uneinsichtige Führerpersönlichkeiten. Und vielleicht wisst ihr schon, an wen ich denke. Der Pharao von Ägypten, sehr wahrscheinlich Amenophis II. Obwohl er eine Niederlage nach der anderen einstecken musste, blieb er völlig uneinsichtig und ähnlich wie bei Hitler, Stalin, Hussein, litt die ganze Bevölkerung eines Landes wegen der Verhärtung ihres Führers. Oh, danke schön, mein Sohn. Meine Stimme, die klingt schon wie die von Stevie Wonder. Wie heißt das, Stevie? Irgendein Stevie. Ja, schön wäre es, wenn sie so klingen würde, aber naja. Wir wollen unsere Betrachtungen aus dem zweiten Buch Mose hier fortsetzen und heute über die 10 Plagen gemeinsam nachdenken. Und ich habe die Predigt überschrieben, die 10 Plagen, ein Gerichtsschauplatz. Wenn man die Kapitel 7 bis 10 liest aus 2. Mose oder aus Exodus, dann, wir werden nicht alle Verse aus diesem Kapitel lesen können, das wäre dann viel zu lange. Schon sowieso ist das wahrscheinlich eine der längsten PowerPoints, die ich je gemacht habe. Joe, danke für deinen Dienst heute. Das wird ein Marathon. Aber wenn man diese Kapitel liest, dann ist das so, als würde man in ein Vernichtungsdrama eintauchen. Es ist eine absolut spannende Geschichte, die sich von einer Plage zur anderen steigert. Und was wir dabei wie so auf einer Großleinwand dann sehen, ist, wie die angebliche Souveränität des mächtigsten Mannes der damaligen Welt regelrecht demoliert wird. Und wenn wir den Text lesen, da kann man es kaum verstehen, wie ein Mann so verhärtet sein kann, dass er eher die wirtschaftliche und auch ökologische Zerstörung seines eigenen Landes hinnimmt, als sich unter die souveräne Hand Gottes zu beugen. Aber das gibt es offensichtlich immer wieder, auch in unserer Zeit. Ich lade uns also ein, dass wir hier jetzt unsere Vorstellungskraft etwas aktivieren und beim Lesen des Wortes Gottes, beim Zuhören uns da mal vorstellen können, was da wirklich passiert. In 2. Mose 7, die Verse 8 bis 13 lesen wir, wie Mose und Aaron ein zweites Mal den Pharao aufsuchen und genau nach Gottes Anweisungen nimmt diesmal Aaron den Stab und wirft ihn vor den Pharao hin und siehe da, der Stab wird zur Schlange. Aber der Pharao ist nicht besonders beeindruckt. Schlangenbeschwörer, das wissen wir aus antiken Dokumenten, gab es häufig bei den Ägyptern. Und so ruft der König seine Weisen und Zauberer und die beweisen entweder durch Zaubertricks oder vielleicht auch durch satanische Macht, dass sie das Gleiche auch können. Erstmals. Allerdings wird schon in Vers 12 ein wichtiges Aber erwähnt. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Schon bei diesem ersten Zeichen wird erwiesen, wer hier überlegen ist. Und in Vers 13 lesen wir dann doch, das Herz des Pharao verstockte sich und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Immer wieder werden wir, wenn wir diese Kapitel lesen, das Wort verstocken lesen. Ab 2. Mose 7, ab Vers 14 bis 10, Vers 29 lesen wir dann von den 10 Plagen, die über Ägypten kamen. Diese Plagen betrafen alle Ägypter, sie waren umfassend, doch das Herz des Pharaos, es wurde dadurch nicht erweicht, ganz im Gegenteil, selbst nachdem er die Israeliten endlich ziehen ließ, jagt er ihnen nach, so geht die Story weiter, um sie wieder in die Sklaverei zurückzuführen. Wie wir gleich sehen werden, waren diese Plagen Gericht Gottes. Und wir müssen sie so verstehen, wie sie geschildert sind, als einmalige, aber doch historische Ereignisse, durch die sich der Zorn des souveränen Gottes manifestierte und nicht nur den Ägyptern, sondern auch seinem Volk zeigten, dass Jahwe, der Herr, ist über Himmel und Erde. Was also da beschrieben sind, waren keine natürlichen Phänomene. Lasst uns aus Kapitel 7 lesen, da wird uns die erste Plage vorgestellt. Wasser wird zu Blut. Übrigens, das Wort Plage heißt wörtlich Schlag. Schlag. Und mit jedem Schlag durch die Hand Gottes wird Ägypten noch ein Stück weiter demoliert. Und der Herr sprach zu Mose, Vers 14, das Herz des Pharaos ist verstockt, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh am Morgen hin zum Pharao, siehe, er wird hinaus ans Wasser gehen, tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deiner Hand, der zur Schlange geworden ist, und sprich zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Aber siehe, du hast bis hierher nicht hören wollen, darum so spricht der Herr. Daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden, sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinkend wird und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Der Nil. Die Lebensader Ägyptens, die Hauptwirtschaftsquelle. Das Wasser des Nils diente zum Trinken, zum Kochen, zum Waschen, zum Baden. Die Fische des Nils als Grundnahrungsmittel. Mose und Aaron, ja, das, deshalb habe ich immer lauter gesprochen, gell, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, vorhin. Dankeschön. Mose und Aaron, sie tun genau das, was der Herr ihnen sagte, und das Wasser wird zu Blut. Es ist ungenießbar. Die Fischer beginnen zu sterben. Der Pharao bleibt unbeeindruckt, weil seine Magier mit irgendwelchen schlauen Tricks das Wunder nachahmen. Es ist eigentlich absurd. Statt die Plage rückgängig zu machen, vermehren sie noch das Elend. Sogar die Steinarme des Nils, die Bewässerungskanäle, diese Seitenarme da, die Teiche, die waren alle betroffen von dieser Plage. Und ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was das für ein Gestank gewesen sein muss. 7 Tage dauert die Plage, das Herz des Pharaos, es bleibt hart. Nach den 7 Tagen folgt der 2. Akt, Frösche überall. Wir lesen ab Vers 26 in Kapitel 7, und der Herr sprach zu Mose, geh hinein zum Pharao und sprich zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen und der Nil wird von Fröschen wimmeln. Sie sollen heraufkommen in dein Haus und in deine Schlafkammer und auf dein Bett, auch in die Häuser deiner Knechte, unter dein Volk, in deine Backöfen und in deine Backtröge, und die Frösche sollen auf dich und auf dein Volk und auf alle deine Knechte kriechen. Nun, auch der Frosch galt in Ägypten als ein heiliges Tier. Der Frosch durfte nicht getötet werden. Er repräsentierte die Fruchtbarkeitsgöttin Hekwet, die Frauen bei der Geburt helfen sollte. Hier so ein Relief von ihr. Diese Göttin, so habe ich gelesen, wurde dargestellt mit einem Frauenkörper, mit einem Fischkopf. Und jetzt kommen alle diese Frösche aus dem Nil. Umbringen durfte man sie nicht. Ich stelle mir das so vor, da konnte man kaum noch irgendwo hintreten, überall Frösche. Ich glaube, in einem dieser Filme ist das auch so dargestellt, Exodus. Überall wimmelt es von diesen Fröschen. Die waren auf dem Tisch, im Teller, im Topf, im Bett. Es muss eine sehr schleimige Situation gewesen sein. Aber auch bei dieser Plage kommen die Zauberer. Sie duplizieren das Wunder. Das ist irgendwie die Ironie dieser Geschichte. Sie können das Problem nicht lösen, sie verschlimmern es nur noch. Und schließlich bittet der Pharao Mose und Aaron, die Plage aufzuheben. Bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir und dem Land nimmt. Ich will dein Volk ziehen lassen. Bitte schön, sagt Mose. Du kannst bestimmen, wann die Plage aufhören soll. Ja, am liebsten schon gleich morgen, sagt Pharao. Mose betet zu Gott, die Frösche sterben, verwesen, das ganze Land stank davon. Aber als der Gestank nachließ, verstockte der Pharao sein Herz noch mehr. Es folgt der 3. Schlag. Aus dem Staub werden Stechmücken. Sie kommen, anders wie bei den ersten 2 Plagen ohne Vorwarnung. Übrigens auch interessant, wenn man den Text liest, erkennt man ein dreifaches Muster in dieser Reihenfolge von 3x3 Plagen, das macht 9 Plagen. Bei den ersten 2 Plagen, da gibt es eine Vorwarnung. Die 3. Plage, die geschieht als Überraschung. Mose, 2. Mose 8, Vers 12, da sprach der Herr zu Mose, sage zu Aaron, strecke deinen Stab aus, schlage den Stab auf der Erde, dass er zu Mücken werde im ganzen Land Ägypten. Und sie handelten genau so. Und Aaron streckte seine Hand aus mit seinem Stab und schlug den Stab auf die Erde. Da wurde er zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Es waren ganz kleine Moskitos. In Nase, in Ohren, im Mund, in Augen, überall sonst eindrangen. Die Menschen, das Vieh, sie konnten sich kaum davor wehren. Und dieses Phänomen können die Zauberer Ägyptens nicht nachahmen. Sie kommen zum Pharao und sagen zu ihm, das ist der Finger Gottes. Trotzdem bleibt das Herz des Pharao verstockt, genauso wie der Herr es angekündigt hatte. Die Spannung und auch der Druck steigt. Denn auf die Steckmücken folgen die Hundsfliegen, diese blutsaugenden Biester. Da sprach der Herr zu Mose, mache dich morgen früh auf und tritt zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser gehen und spricht zu ihm. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so will ich über dich und über deine Knechte und über dein Volk und über deine Häuser Hundsfliegen kommen lassen, dass sie die Häuser der Ägypter und das Feld, auf dem sie sind, voller Hundsfliegen werden sollen. Nachgelesen, diese Hundsfliegen, das waren eine Art blutsaugende Bremsen. Das ganze Land wurde von diesen Biestern verseucht. Mit einer Ausnahme. Dort, wo das Volk Israel lebte, im Land Goshen, gab es keine Hundsfliegen. Auch das war ein deutliches Zeichen. Jahwe ist der souveräne Gott. Er bestimmt, was wo geschieht. Der Pharao, er macht so ein halbherziges Zugeständnis. Aber dann, als die Fliegen wieder weg waren, lässt er das Volk doch nicht ziehen. Der nächste Schlag folgt, die Viehseuche. Da sprach der Herr zu Mose, geh hinein zum Pharao und sprich zu ihm. So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Und wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen und sie weiter aufhältst, siehe, so wird die Hand des Herrn über dein Vieh auf dem Feld kommen, über Pferde, Esel, Kamele, Rinder und Schafe, mit einer sehr schweren Viehseuche. Alle diese Tiere, die hier erwähnt werden, waren den Ägyptern sehr kostbar. Sie wurden gebraucht zum Bebauen der Felder, zum Transport, zum Bauen von Häusern. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, wie diese Kadaver überall aufgedunsen herumlagen. Aber auch diese Plage hatte eine religiöse Bedeutung, denn Stiere und Rinder, die wurden in Ägypten als heilige Tiere verehrt. Der Apis-Stier wurde zum Beispiel in Memphis angebetet. Die Göttin Hathor wurde repräsentiert durch eine Kuh oder eine Frauengestalt mit Hörnern, so wie hier auf diesem Bild. Die Viehpest, sie diente also auch der Erniedrigung dieser Tiergötzen und wiederum bei den Israeliten gar kein Verlust. Der Beweis war eindeutig, doch das machte das Herz des Pharao nur noch härter. Es folgte der sechste Schlag und wie auch die dritte Plage, so kam auch diese Plage ohne Vorwarnung. Bösartige Geschwüre, da sprach der Herr zu Mose und Aaron, nehmt eure Hände voll Ofenruß und Mose nahm und Mose soll ihn zum Himmel werfen von diesem Ofenruß vor dem Pharao. Dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden und er wird zu Geschwüren werden, die als Blattern aufbrechen an Menschen und Vieh im ganzen Land Ägypten. Da nahmen sie Ofenruß und traten vor den Pharao und Mose warf ihn zum Himmel. Da wurden Geschwüre daraus, die als Blattern aufbrachen an Menschen und Vieh, sodass die Zauberer nicht vor Mose treten konnten wegen der Geschwüre. Mehr als alle anderen Plagen betrafen diese nun direkt die Gesundheit der Menschen persönlich. Keine Ahnung, vielleicht haben Mose und Aaron diese Hände voll Ruß aus einem Ofen vom Ziegelbrennen geholt, direkt aus so einem Ofen Und da hochgeworfen vor den Augen des Pharaos, auf jeden Fall wurden die Ägypter, Menschen, Tiere, von diesen eitrigen Geschwüren befallen. Und jeder hat mit diesen Furunkeln zu kämpfen gehabt. Sie wurden nicht verschont. Sogar die Zauberer, und die verschwinden jetzt auch von der Bildfläche, die werden nicht mehr erwähnt. Vers 12 lesen wir aber, der Herr verstockte das Herz des Pharaos, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Und so folgt der siebte Schlag, beziehungsweise das waren gleich mehrere Schläge, denn jetzt fällt schwerer Hagel vom Himmel. In den Versen 13 bis 16 erklärt Gott dem Pharao durch Mose noch einmal, welchen Sinn diese Plagen haben. Im Grunde hätte Gott ja den Pharao und auch das Land durch eine Pest sofort vertilgen können. Irgendein Virus. Aber Gott zeigt selbst durch das Fortschreiten dieser Plagen seine Gnade und auch seine Macht. Vers 16. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Vers 17, wenn du dich aber meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie er in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet wurde, bis jetzt. Und nun lass dein Vieh und alles, was du auf dem Feld hast, in Sicherheit bringen, denn auf alle Menschen und alles Vieh, die sich auf dem Feld befinden und nicht in den Häusern versammelt sind, auf die wird der Hagel fallen und sie werden umkommen. Interessante Stelle, gell? Da wird eine Warnung ausgesprochen. Und jede Warnung ist auch ein Gnadenerweis. Nun, Hagelstürme in Ägypten, ganz, ganz seltenes Phänomen. Einige Hagelstürme haben wir hier schon erlebt, 2013, und auch danach gab es einen, aber 2013 war heftig. Ihr erinnert euch noch? Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wir waren eigentlich in diesem Sommer da draußen auf der Terrasse und ohne Vorwarnung plötzlich, also es hat noch gar nicht angefangen an zu regnen, schießen so richtig Hagel. Körner von der Größe auf die Terrasse. Der Wahnsinn, ja? Es folgte ein Schaden der Versicherungen, Stichwort Versicherungen, Millionen gekostet hat. Und manche von euch sind ja selber betroffen gewesen, musstet eure Häuser renovieren. Aber was muss das für ein Hagelregen gewesen sein, wenn er sogar das Vieh und die Menschen erschlagen hat? Auch ungewöhnliche Blitze schlugen ein, lesen wir. Dieser Hagel, er hinterließ bestimmt ein Bild gewaltiger Zerstörung. Und auch diesmal blieben die Hebräer verschont. In Goshen, da fiel keine einzige Eiskugel. Und der Pharao bekennt sich zum ersten Mal schuldig. Er sagt, diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht. Ich aber und mein Volk sind schuldig. Aber sein Eingeständnis ist nur halbherzig. Es sind nur Worte. Als die Sonne wieder schien, das Unwetter vorbei war, verhärtet sich sein Herz noch mehr, er lässt das Volk doch nicht ziehen. Es folgt die achte Plage, die Invasion der Heuschrecken. Kapitel 10, Abvers 1, da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und dann lesen wir ab Vers 12, da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Land Ägypten, damit die Heuschrecken über das Land Ägypten kommen und alles Gewächs im Land auffressen, samt allem, was vom Hagel übrig geblieben ist. Da streckte Mose seinen Stab über das Land Ägypten aus und der Herr ließ einen Ostwind über das Land wehen. Und den ganzen Tag und die ganze Nacht wehte dieser Ostwind. Und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken her. Und die Heuschrecken kamen über das ganze Land Ägypten und ließen sich nieder im ganzen Gebiet von Ägypten. So überaus viele, dass etwas derartiges zuvor niemals gewesen ist, noch zukünftig sein wird. Denn sie bedeckten die Fläche des ganzen Landes und verfinsterten das Land. Und sie fraßen alle Bodengewächse und alle Baumfrüchte, die vom Hagel übrig geblieben waren, und ließen nichts Grünes übrig an den Blättern und an den Feldgewächsen im ganzen Land Ägypten. Wir lesen diese Texte. Ich habe mir ja überlegt, soll ich euch das zutrauen heute? So viele Bibelworte zu lesen. Aber ich bin der Meinung, das ist ein monumentaler Text. Es ist wichtig, nicht nur, dass ich die Geschichte nacherzähle, sondern dass wir sie genau so lesen, wie Gottes Geist sie inspiriert hat und wie sie in der Schrift steht. Gott benutzt diesen Ostwind und es kommt diese Heuschrecken-Invasion. Und ich habe gar nicht gewusst, welche Zerstörungskraft so eine Insektenmasse haben kann. In einem Geo-Artikel, da stand die Information, die ich euch vorlese, 2 Gramm Vegetation frisst die Wüstenheuschrecke Schistocerca gregaria am Tag so viel, wie sie selbst wiegt. In Schwärmen leben mindestens 50 Millionen solcher Fresser auf einem Quadratkilometer. Täglich vernichten sie 100 Tonnen Wild- und Kulturpflanzen. Das Land Ägypten wurde kahl gefressen. Nichts Grünes blieb mehr übrig. Und auch diesmal bekennt der Pharao sich schuldig, aber er bereut doch nicht. Und diesmal sagt uns der Text, dass der Herr sein Herz verstockt hatte. Und dann folgt die 9. Plage und sie wird uns beschrieben in Kapitel 10, Abvers 21, die dichte Finsternis. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten 3 Tage lang, sodass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Was hier beschrieben wird, das ist keine gewöhnliche Nacht. Menschen haben versucht, diese Art von Finsternis zu erklären, indem sie sagten, ja, der Wüstensturm Khamsin hätte sie verursacht, die letztendliche Ursache dieser dichten Finsternis war Gott. Und das Erstaunliche, die Israeliten in Goshen, die hatten Licht. Und diese 9. Plage, auch sie kommt hier ohne Vorwarnung. Im Grunde griff sie das Fundament der ägyptischen Religion an, denn im ägyptischen Pantheon, da hatte der Sonnengott Ra die höchste Stellung. Und der Pharao selbst, der wurde als Verkörperung dieses Sonnengottes betrachtet. Der Nil und auch die Sonne waren die beiden führenden Gottheiten in Ägypten und beide waren sie machtlos im Angesicht Jahwes. Wird der Pharao stur bleiben? Er wird stur bleiben. Vers 27. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharaos, sodass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm: Geh hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und Mose antwortete: Du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen. Die letzte und zehnte Plage ist die schlimmste Plage. Es gab offensichtlich kein Zurück mehr. Wir werden darüber, wenn Gott will und wir leben, in 2 Wochen am Sonntag davon hören. Ist euch aufgefallen, wie diese Schläge, diese Plagen immer schlimmer wurden? Am Anfang sehr lästig. Sie entwickeln sich von Krankheit hin zu Zerstörung, hin zu Finsternis und letztlich Tod. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere Mann, das war jetzt nicht unbedingt bis jetzt eine ermutigende Predigt. Also, heute gehe ich nicht nach Hause nach dem Gottesdienst mit so einem erwärmten Herzen. Alle diese Plagen, diese Horrorszenen. Nun, meine Lieben, ich glaube, auch solche Texte will Gott in unserem Leben gebrauchen. Ich glaube, dass er durch solche Texte auch heute noch zu uns spricht. In der Abendbibelschule reden wir gerade davon, dass alle Schrift von Gott eingehaucht ist, uns zur Belehrung, uns zum Nutzen, uns zur Zurechtweisung, zur Veränderung. Und natürlich eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten, wenn wir Gottes Wort hören, wie jetzt in einer Predigt, oder auch wenn wir das Wort Gottes lesen, ist: Was lernen wir aus diesem Wort über Gott? Ich bin sicher, hinter diesen Plagen versteckt sich noch mehr als nur das beschriebene Drama. Erstens lernen wir, dass Gott mächtig ist. Er hat Macht. Er hat Macht über die Natur. Er ist El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Und diese Allmacht Gottes ist nicht eine Macht um der Macht willen, sondern Gott hat alle Macht, um seinen Willen und seine Absichten auszuführen. Nichts kann dieser Macht widerstehen. Es ist eine absolute Macht. Das klingt für manche Ohren sehr bedrohlich, denn aus unserem menschlichen Erfahrungsbereich wissen wir viel zu gut, wie schnell absolute Macht zur korrupten Macht wird. Wenn Menschen Macht bekommen, dann wird nicht selten diese Macht missbraucht. Das trifft auf uns Menschen zu, aber nicht auf Gott. Er allein hat absolute Macht und er gebraucht diese Macht in einer Weise, die immer seinem heiligen Wesen entspricht. Zweitens, Gott ist gerecht. Er hat seine Macht zum Gericht über Ägypten eingesetzt und dieses Gericht war gerecht. Drittens, Gott ist eifersüchtig. Die tiefere Bedeutung dieser Plagen lag ja nicht nur darin, dass die Israeliten freikamen. Es ging auch darum, die falschen Götter Ägyptens zu entlarven. Im Grunde macht hier Gott deutlich, eure Götter, die sind eine Farce. Die sind nicht echt. Es gibt nur einen wahren Gott und das ist der Gott Israels, Jahwe, der Allmächtige. Diese Geschichte, die wir betrachtet haben, die zeigt eindeutig, dass der Spruch, es spielt keine Rolle, was man glaubt, sondern dass man glaubt, absolut falsch ist. Gott will nicht, dass andere konkurrierenden Götzen neben ihm geduldet werden. Natürlich können wir das auch auf unsere Zeit heute beziehen. Klar haben wir keinen Ra und kein Apis-Gott mehr oder Hekwet oder wie sie alle heißen, die wir hier anbeten. Aber was sind unsere Götzen heute? Letzten Mittwoch haben wir ein bisschen das angesprochen. Es kann alles sein, was den Platz Gottes in deinem Leben, in deinem Herzen einnimmt. Dein Auto, dein Besitz, dein Haus, deine Anerkennung, deine Kinder, dein Partner, du selbst, wenn du dich im Mittelpunkt des Universums siehst. Auch heute gibt es sie, die vielen Götzen. Sie haben nur andere Namen. Viertens, Gott ist gnädig. Ich finde, auch diese Eigenschaft leuchtet aus diesem Bericht hervor. Denn der Pharao wird immer wieder vorgewarnt. Und auch seine Gnade über die Israeliten übrigens ist unverdient. Aber alle diese Eigenschaften sind verknüpft mit dieser grundlegenden Wahrheit, dass Gott souverän ist. Und das ist das Fünfte. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Er verfolgt immer eine Absicht. Wir haben gelesen, dass er das Herz des Pharaos verstockte. Und einige Male sagt uns der Text, dass der Pharao selbst sein Herz verstockte. 10-mal wird erwähnt, ich hoffe, ich habe gut gezählt, dass Gott das Herz des Pharaos verstockte und 10-mal, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtete. Da gibt es also ein gewisses unerklärliches Zusammenspiel von Gottes aktiver Verstockung und Pharaos Verhärtung seines Herzens. Es war Gottes Plan, durch diese Plagen seine souveräne Macht über den Pharao und alle Gottheiten Ägyptens zu zeigen. Und letztlich nicht nur die Ägypter, sondern auch das Volk Israel, welches im Grunde in seiner Denkweise, in seinem Verhalten ägyptisch geprägt war. Da waren sie aufgewachsen, da lebten sie schon seit Generationen. Und sie mussten genauso erkennen, wer Gott wirklich ist. Gottes Souveränität wird also in dem Gericht an den Ägyptern und auch an der Errettung des Volkes Israels sichtbar. In Römer 9, da verteidigt der Apostel Paulus die Souveränität Gottes und er nimmt Bezug auf den Pharao. Und ich möchte diese Verse noch kurz beleuchten, weil sie in dem direkten Zusammenhang stehen. In Vers 17 da zitiert Paulus eigentlich 2. Mose 9, Vers 16. Und da heißt es denn, die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das heißt, Gott ist hier am Wirken und er sucht sich aus, wer seinen Zielen dienen soll und wie das geschieht. Und nochmal ein wichtiger Vers, auch für unsere Zeit heute, wenn wir uns manchmal so aufregen über manche Politiker. Ja? In Sprüche 21,1 lesen wir, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Damit müssen wir erstmal fertig werden. Sicherlich hat der Pharao gedacht, dass seine Stellung und sein Handeln das Ergebnis seiner eigenen Entscheidung seien. Aber in Wirklichkeit hat er die Stellung, weil er Gott dienen musste. Und dann schreibt Paulus noch in Vers 18, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Auch eine Wahrheit, die wir aus dem Wort Gottes hier nehmen müssen. Mose wie auch der Pharao waren eigentlich beide Sünder. Sogar Mörder. Und verdienten beide gleichermaßen den Zorn Gottes, die Strafe Gottes. Mose in seinem Leben begegnet Gott und er wendet sich Gott zu. Er empfängt Barmherzigkeit. Der Pharao, er kommt unter das Gericht Gottes. Und es ist Gott, der dieses Drama schreibt. Das heißt aber wiederum nicht, dass Gott aktiv Unglauben oder Hass in Pharaos Herz gelegt hat. Denn wir wissen genauso aus der Bibel, aus der Schrift, Jakobus 1, Vers 13, dass Gott niemanden zum Bösen versucht. Und doch gehört auch das verhärtete Herz des Pharao zu Gottes göttlichem perfekten Plan. Diese scheinbar sich widersprechenden Wahrheiten bringen uns Menschen in ein Spannungsfeld. Da steht auf der einen Seite der souveräne Plan Gottes und auf der anderen Seite die Verantwortlichkeit des Menschen. Und wir werden dieses Spannungsfeld nicht aufheben können. Es bleibt ein Geheimnis. Wir lernen aus dem Text auch einiges über uns Menschen. Gott schuf uns mit einem Willen, unsere Vorlieben, unsere Bedürfnisse oder auch unser Wissen sind Grundlagen für unsere Entscheidungen. Und doch ordnet Gott das Universum so, dass unser Verlangen uns in eine Richtung zieht, nämlich dass sein Plan erfüllt wird und dass ein endgültiges Ziel zustande kommt. Vielleicht kann man die Problematik auch so zusammenfassen. Jede Auffassung über den freien Willen, die leugnet, dass Gott einen souveränen Plan hat und dass er alles in seiner Hand hält, ist nicht biblisch. Und genauso ist jede Auffassung über den Plan Gottes, die uns zu Marionetten macht, ebenfalls nicht schriftgemäß. Und ich finde, die Bibel, die zeugt hier von einer Konvergenz, wir verstehen das nicht, unserer Entscheidungen mit dem Willen und Plan Gottes. Sie spielen zusammen, aber was letztlich passiert, ist die Verwirklichung der Ziele Gottes. Alles dient diesem Ziel hin, dass Gott seine Absichten erfüllt. Gottes Beitrag macht die Ereignisse sicher. Unser Beitrag bedeutet, dass wir verantwortlich handeln. Und ich glaube, so ein Bibelwort, so komplex es auch ist und vielleicht auch klingt, ja, und uns klingt das Gericht nach, ja, diese Katastrophen, die da passiert sind, aber letztlich soll es uns in die Anbetung führen. Es soll uns in die Anbetung führen, darüber zu staunen, wie Gott ist. Er ist mächtig, er ist gerecht, er ist eifersüchtig, er ist souverän. Aber es erinnert uns genauso gut auch an die Verantwortung, die wir Menschen haben und dass wir zur Verantwortung von Gott gezogen werden. Wenn wir gleichgültig sind, wenn wir uns selbst verherrlichen, wenn wir meinen, selbst die Kontrolle über unser Leben zu haben, wenn Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung unser Leben bestimmt, da befinden wir uns in einem sehr gefährlichen Zustand. Wer Gott ist und wie Gott ist, das sollte uns hinbringen, dass wir uns vor Gott demütigen und unseren Willen unter seinen Willen unterordnen. Die Bibel nennt das Bekehrung. Wie sieht es aus in deinem Herzen? In welchem Zustand befindet sich dein Herz? Kannst du das überhaupt erkennen, was in deinem Herzen vorgeht? Da ist das Gebet sinnvoll: erforsche mich, Herr. Lass mich erkennen, wo ich wirklich stehe. Viele Menschen haben die gute Nachricht des Evangeliums schon so oft gehört, aber genauso oft abgelehnt. Es ist möglich, dass nach einer Weile Gottes Warnung keine Wirkung mehr hat. Wenn das der Fall ist, hat das Pharao-Syndrom eingesetzt. Sturheit und Verhärtung des Herzens. Und ich kann nur hoffen, dass niemand hier unter uns ist, der diesem Pharao-Syndrom verfallen ist. Denn was diese Geschichte von den 10 Plagen uns auf jeden Fall vor Augen hält, ist auch diese Wahrheit, die Gottes Wort uns in Hebräer 10, Vers 31 lehrt. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das Gericht Gottes, es wird jeden treffen, der Gottes Vergebung abgelehnt hat. Aber die ganze Geschichte hat auch diese tröstliche Seite und damit möchte ich jetzt doch schließen. Einen tröstlichen Gedanken. Das Volk Gottes, es blieb bewahrt. Als Ägypten ein Schlag nach dem anderen bis zum Knockout sozusagen erfährt, stand das Volk Gottes unter Gottes Schutz. Und das ist der Trost, den wir aus dieser dramatischen Geschichte doch noch entnehmen können. In Ägypten herrschte totale Finsternis, aber im Land Goshen, da gab es Licht. Wenn man zu denen gehört, die Gottes Gnade erfahren, die Gottes Gnade angenommen haben, die zu Gottes Volk gehören, gibt es jeden Grund, dankbar zu sein und unseren allmächtigen Gott anzubeten. Nachdem der Apostel Paulus in Römer 9 bis 11 über die Souveränität Gottes und seinem herrlichen Heilsratschluss geschrieben hatte, da schloss er mit einem atemberaubenden Lob Gottes, einer Doxologie ab, diesen Abschnitt. Und erinnert uns daran, dass wir immer nur einen winzigen Bruchteil von Gottes Plänen erkennen können. Und damit möchte ich schließen und euch einladen, zum Schluss dieser Botschaft einfach mit mir gemeinsam diese Worte des Apostels Paulus gemeinsam zu beten. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind deine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.